Pressing, der DNN Fußball Talk.
Folge 9. Ja, im ersten Teil haben wir den jungen, ambitionierten Zweitliga-Schiedsrichter Richard Hempel kennenlernen dürfen. Ein von nur zwei Sachsen in dieser zweiten Schiedsrichterliga. Und wie er zum Pfeifen kam, das haben wir im ersten Teil mit ihm besprochen. Und ich kann nur sagen, wer es nicht gehört hat, reinhören, das lohnt sich. Und im zweiten Teil unseres spannenden Gesprächs klären wir die Frage, wie geht ein Schiedsrichter mit Pöbeleien, mit Beleidigungen um auf dem Platz, neben dem Platz? Und was war vielleicht sein verrücktestes Erlebnis?
Hast du denn auch vor einem Spiel mal eine Art Bestechungsversuch erlebt? Ich meine jetzt nicht unbedingt Geld, wo jetzt alle vielleicht seit heute dran denken, sondern so kleine subtile Dinge, dass man irgendwas besonders in die Kabine gestellt hat. Ich meine, ob das ein nettes Getränk, irgendwas zu essen gewesen ist oder irgendwelche. Gibt es sowas? Traut sich das noch ein Verein heutzutage nach diesem Häuser-Skandal?
Nein. Also ich habe es noch nie erlebt, das muss man dazu sagen, also sowohl geltlich als auch irgendwas anderes, dass man da irgendwie sagt, hier, wir versuchen dich zu bestechen, das gab es noch nie und tatsächlich kann man uns auch nicht mit in Getränken bestechen, das ist nicht möglich, aber nee, also glücklicherweise ist es noch nie passiert und ich hoffe auch, dass es nie so werden wird.
Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, Unterbringung, Planung. Sucht nicht der Verein die Unterbringung, das Hotel aus, sondern das macht der DFB oder du machst es selbst?
Tatsächlich glaube ich, funktioniert das so, dass die Vereine ihr Partnerhotel angeben, also die Heimvereine. Und gibt es meistens Kooperationen oder legen eins fest. Und das wird im DFB gemeldet und dann kriegen wir eine Hotelliste und dann sind die Hotels auch fest.
Alles nachprüfbar.
Genau, richtig, ja.
Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Du hast in dieser Zweitligasaison die erste von mittlerweile über 30 glattroten Karten gezückt. Das war gleich am ersten Spieltag in der 8. Minute gegen Musliu von Paderborn per Videobeweis. Und sein vierter Gegenspieler, der Dennis Serbeni, wurde ja bei dem Foul verletzt. Mhm. Du hattest zunächst nur eine gelbe Karte gegeben, aber es war ein Foul mit offener Sohle. Mhm. Da hast du dich noch umentschieden. Wie ist denn deine Linie so allgemein? Bist du jemand, der schnell mal gelbe Karten zückt oder auch mal zum Mittel des Platzverweises greift, um eben die gegnerischen Spieler zu schützen? Oder bist du da lieber vorsichtig und machst es nur dann, wenn es unumgänglich ist?
Also in erster Linie versuche ich erstmal alles richtig zu sehen. Das ist, glaube ich, wenn du jetzt Situation meinst, wäre es natürlich schöner gewesen, da sofort rot zu geben. Aber wie wir es vorhin schon angesprochen hatten, versuche ich viel mit Worten zu klären. Und versuche gelbe Karten so wenig wie möglich zu geben, aber wenn Sachen unumgänglich sind, dann muss es natürlich passieren. Und dort in dem Fall war es eben so, dass ich tatsächlich die beste Wahrnehmung hatte auf das Foulspiel, also für mich die beste, dass ich das als Streifer, als Stempel, so haben wir es, so nennen wir das, und dann eine fällige Verwarnung eingeschätzt habe. Mein Team war genau derselben Meinung und deswegen sind wir dann auf gelb gegangen. Und dann kam vom Videoassistenten relativ schnell die Einschätzung, dass das wahrscheinlich eher rot ist. Und dann passte das so ein bisschen zu meinem Bauchgefühl, weil, und da sind wir wieder bei den Emotionen, ich versuche ja, Situationen auch zu lesen und das zu erkennen. Und die Vierter-Spieler haben sich sofort aufgeregt. Und das ist bei so einer Sache äußerst selten, also auch ein Spieler, der liest gar nicht mehr von mir ab, hat dann sofort gesagt, der trifft ihn mit offener Sohle und über Knöchel und über Knöchel und der hört er nicht mehr auf. Und dann dachte ich mir so, vielleicht haben wir hier gleich ein Problem. Ja, und dann kam es relativ schnell, das wurde relativ schnell gecheckt und dann bin ich raus und dann ist es auch okay. Und das ist auch so eine Sache, die ich dann relativ schnell abschließen kann für mich, weil ich mir sage, okay, ich konnte es nicht anders sehen, wir haben das danach analysiert, ich konnte es nicht anders sehen, es ist klar, dass ich da auf dieses Ergebnis komme, aber da bin ich froh in dem Moment, dass ich dann den Videoassistenten habe, der dann dort mit einschreitet, genau.
Eben, du hattest ja gleich auch schon in deinem allerersten Zweitliga-Einsatz, das war schon in der Vorsaison, die Vorzüge des Videobeweises kennengelernt.
Richtig.
November 22, englische Woche, Sandhausen gegen Heidenheim, irres Spiel, Endstand 3-4.
Ja.
Du hattest einen Elfmeter für Sandhausen gegeben, das Foul war ganz knapp außerhalb des Strafraums. Daraufhin hat sich dann die Katrin Rafalski aus dem Kölner Keller gemeldet, es gab nur Freistoß, du hast dich da korrigiert. In solchen Situationen ist man da bestimmt saufroh, dass es überhaupt so einen Videobeweis jetzt gibt.
Absolut. Also ich sage immer, das ist wieder zweiter Fallschirm. Also wenn der erste nicht aufgeht, dann greift noch hoffentlich der zweite. Und da sind wir ja genauso bei dem Thema, ne? Also auch der zweite kann natürlich mal zubleiben, ne? Aber wir sind, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist relativ gering. Und tatsächlich ist es bei unseren Fehlern da genauso. Und ich sage immer, es gehören immer Menschen dazu, ne? Und ich bin Mensch auf dem Feld und habe diese Einschätzung getroffen und habe dann glücklicherweise die Möglichkeit, das mir nochmal anzuschauen und zu korrigieren. Und ja, dann nutze ich die auch und ich nutze das, versuche das nur natürlich nicht häufig nutzen zu müssen, aber wenn es in solchen Fällen nicht anders geht und es wirklich dann ja auch darum geht, dass es jetzt so eine folgenschwere Entscheidung ist, ne? Also ich meine, daraus ist ein Freistoß passiert, der ist dann zwar direkt rein verwandelt worden.
Du hättest es genau, bei der auch belassen können, ne?
Es hätte auch so bleiben können, genau. Nee, das war tatsächlich kurios dann, dass das als Treffer dann so endete. Aber ich bin in solchen Sachen total froh. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir immer auch tatsächlich ja Situationen haben, die Auslegungsbereiche abdecken. Und Auslegungsbereiche, da hat man immer Schiedsrichter, also vor dem Bildschirm hat man immer Schiedsrichter, auf dem Feld hat man immer Schiedsrichter. Und dann gilt es da irgendwas einzuschätzen, ne? Und dann kann es natürlich sein, dass beim Fernsehzuschauer oder beim Stadionzuschauer auch mal zu Verwirrung kommt.
Hm. Es gibt ja aber auch viel Kritik an dem ganzen Thema. Ist das für dich nachvollziehbar?
Nee, also nicht in der Größenordnung, sage ich ehrlich, genau aus den Gründen, ne? Weil ich glaube, diese Kritik kommt oft auch, weil man natürlich sein Team supporten möchte und ist durchaus ja immer, also man muss verstehen, dass wir Schiedsrichter-Situationen wirklich detailliert beschreiben und detailliert analysieren und genau in so einer detaillierten Ansicht kommt es immer dazu, dass man doch nochmal eine Möglichkeit findet, dass es doch kein Foulspiel ist oder dass es doch ein Foulspiel ist, ne? Also je nachdem, wie man es dann in welche Richtung man das wichtet. Und ich glaube, dann kommt es öfter mal zu Verwirrung bei einem Fußballfan, der dann so denkt, hey, hier gibt's doch eine klare Berührung, aber dass wir dann sagen, die Berührung ist aber nicht ausschlaggebend dafür, dass der hinfällt, ne? Also dass wir gucken einfach detaillierter drauf als jetzt ein Fußballfan und das erwarte ich auch nicht von einem Fußballfan, weil ich meine, im Stadion sieht man das eh nicht direkt und auch auf der Couch, da kriegt man zwar die beste Kameraeinstellung, aber selbst die macht ja noch nicht die fachmännische Meinung, ne? Und deswegen ja, kann ich es in Gänze nicht so ganz verstehen.
Sind die Schiedsrichter da alle auf einer Linie und sehen das als große Hilfe an oder gibt's da gerade ältere Kollegen, die vielleicht auch meinen, naja, so meine Autorität ist vielleicht ein bisschen angekratzt, wenn ich einen Pfiff tätige, der dann aber korrigiert werden muss und der da vielleicht so ein bisschen sagt, naja, vielleicht leidet da meine Autorität drunter. Oder nee, sind sie alle froh, nee, dass wir diese Möglichkeit haben?
Ich glaube, wir sind schon alle froh, dass wir diese Möglichkeit haben und wir entwickeln uns da auch wirklich immer weiter und immer auf so ein Level, dass wir wirklich auf einer Linie sind. Und ich glaube, da hat keiner so einen Exklusivitätsanspruch, dass er dann sagt, so ich möchte derjenige sein, der hier keine On-Field-Reviews hat, so wie man es bei uns nennt, und nicht vom Videoassistenten irgendwie ja nochmal zum Bildschirm gerufen werde. Ich glaube, das nimmt sich da keiner raus.
Aber gibt's dann trotzdem manchmal, auch wenn du andere Spiele siehst, so dass du denkst, wieso geht da jetzt nie an den Monitor? Ich meine, es ist nicht deine Entscheidung am Ende, aber würdest du lieber eher am Monitor sein und das nochmal absichern? Oder bist du auch der Typ, der sagt, nö, ich habe das so gesehen, so entschieden, aus dem Haus?
Wenn es zu meiner Linie passt, würde ich es gern bestehen lassen. Also was ich auf dem Feld entscheide. Wenn es aber unumgänglich ist, wie zum Beispiel so eine Sache innerhalb, außerhalb oder von Gelb auf Rot, was auch wirklich wichtig ist, ne? Der Spieler wurde verletzt, ausgewechselt, wie du vorhin schon gesagt hast, dann finde ich es extrem wichtig, mich da rauszuholen. So, aber ich sage auch immer, also wir stehen ja mit den Videoassistenten auch immer im Austausch und gerade auch vor unseren Spielen und bei mir gehört es dann auch immer dazu, dass ich sage, wenn du merkst, dass das zu unserer Linie passt, die wir hier führen, dann versucht da auch in die Richtung mitzugehen. Ne? Also ist natürlich immer schwierig, ne? Die sitzen in Köln, die Jungs und Mädels und müssen uns da so gut wie es geht unterstützen, kriegen natürlich die Stimmung wenig mit oder vielleicht auch die Stimmung auf dem Feld. Und da ist es auch für uns als Schiedsrichter ganz, ganz wichtig, das zu transportieren und zu sagen, ey, ist gerade ein bisschen angestachelt, ne? Und dass die dann natürlich auch dementsprechend mit uns agieren. Ne? Wir sind ja ein Team.
Ja, glaubst du, es wäre manchmal besser, mehr Schiedsrichter hätten eine aktive Fußballerkarriere hinter sich, um bestimmte Bewegungsabläufe aus ihrer Komplexität sehen zu können und nicht bloß so nach dem Motto, Das habe ich gesehen, das war so. Manchmal weiß man ja, wenn der Stürmer extrem hoch springt und weit gerollt ist, ist er wahrscheinlich gar nicht getroffen worden, dass das vielleicht besser wäre. Es wären viele Ex-Profis in dem Job.
Die müssten dann auch gut sein, weil wenn ich von mir schließe, ich war ja ein schlechter Spieler.
Weil nur die nicht, Guten, nur so die gut, Guten natürlich.
So gut einschätzen kann. Nein, also ich glaube schon, dass es mir das selber aktiv Fußballspielen schon die Möglichkeit gegeben hat, zu lernen, wie sich so ein Spiel aufbaut, ne? Und wie sich so ein Konter entwickelt. Und ich glaube schon, dass ich dadurch ganz gut für mich lernen konnte, okay, der wird jetzt gefoult, aber die sind gerade im Konter. Und jetzt kommt gleich irgendwo noch ein anderer Spieler und der geht halt ins Tempo, ne? Und dann muss ich das nicht pfeifen. So, und ich glaube, das ist dann schon wichtig, das selber schon mal miterlebt zu haben auf dem Feld. Oder generell, ja, so Sachen, so Einschätzungen wie Zeitspiel und so. Also ich meine, ich habe als Torwart auch gerne mal mich dann hingelegt und habe den Ball lange gehalten und oder bin vielleicht dann doch nochmal zur Trinkflasche gegangen.
Und dann gehst du zum Torwart und sagst, ich weiß genau, was du hier machst. Okay,
genau. Und dann kann ich sagen, ey, ich habe es früher genauso gemacht, aber ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten, sorry. Ne? Und dann kann man da vielleicht ganz gut für Verständnis sorgen.
Du selber warst noch nicht als Video Assistant Referee im Einsatz, soweit ich weiß. Woran liegt das und wäre das überhaupt das für dich?
Boah, also ich war noch nie im Einsatz, weil ich die Ausbildung nicht habe tatsächlich. Ich durfte zwar schon mal reinschnuppern, aber ich habe jetzt in Gänze die Ausbildung nicht erlebt. Und das weiß ich gar nicht. Also ich bin echt froh über meine Rolle auf dem Fußballfeld und will jetzt, also oder muss jetzt nicht unbedingt vor Monitoren sitzen, aber kann ich gar nicht so wirklich viel dazu sagen, ob ich es gerne machen würde oder ob ich es nicht gerne machen würde. Ich bin froh, dass ich als Schiedsrichter agieren kann und genau. Die anderen sollen das dann lieber dort machen.
Als Schiedsrichter ist es ja klar, da kannst du auch mal den Kölner Keller vielleicht auch mal überstimmen, wenn jetzt mal was spitz auf Knopf ist und du dort dir selber ansiehst. Aber wenn du jetzt Zuschauer bist, hast du da dich manchmal schon gewundert, was dort im Kölner Keller so entschieden wurde?
Selten, weil ich die Abläufe kenne. Also und das ist, glaube ich, das, was vielen Fußballfans und Fußball, ja, Fußballschauern da fehlt. Also dieses Verständnis, was alles zu so einem VA-Check gehört. Das ist nämlich nicht nur so, dass man dann nur die Situation checkt, sondern dann gibt es eine Situation davor, die angeguckt werden muss, dann gibt es vielleicht Abseits, dann gab es vielleicht noch einen Foul vorher. Dann muss man nochmal schauen, was da alles dazugehört. Und muss sich da doppelt und dreifach absichern. Ne? Und das ist, deswegen sitzen da ja auch zwei Schiedsrichter, die sich da einfach absichern. Dann kann es durchaus mal sein, dass so ein Check auch mal 2-3 Minuten dauern muss, bis der Schiedsrichter erst zum Bildschirm gerufen wird. Aber ja, ich frage mich eigentlich selten, was da abgeht.
Es sind ja nicht nur diese Kameras dort dabei, die dann dem Videoassistenten helfen sollen, sondern auch jede Menge Fernsehkameras. Wie ist denn das eigentlich, wenn man weiß, man hat jetzt gerade eine wichtige, vielleicht auch spielentscheidende, umstrittene Entscheidung getroffen und im nächsten Moment bist du dann groß live bei Sky im Fernsehen zu sehen? Kommst du damit klar so einfach?
Ich krieg's ja nie mit. Also, ich sehe ja, ja, ich sehe es ja immer erst danach. Ja, ich sehe es ja immer erst danach, aber das ist nicht so entscheidend. Das ist tatsächlich bei mir überhaupt nicht im Kopf, weil von diesen, ich weiß gar nicht, ob von diesen 9 Kameras oder in der Bundesliga dann 17 oder 21, das ist, da guckt immer eine Kamera irgendwo hin und dann bin ich halt mal drauf. Dann ist es so.
Okay.
Das müssen die Leute eher ertragen.
Ja. Ja, auf dem Rasen hast du jetzt schon so einiges erlebt. Im September 2021 musstest du mal mit einem Flutlichtausfall in Osnabrück klarkommen. Anfang Dezember 23 hattest du mal Schneefall und Frost und tiefsten Winter in Nürnberg. Dann hat es beim Stand von 0-0 gegen Düsseldorf plötzlich in der Mitte der ersten Halbzeit in deiner Wade gezwickt. Erzähl mal von dem Tag, was war da los? Ein Muskelfaserriss oder was ist da passiert?
Ja, das war ein sehr doller Muskelfaserriss tatsächlich, den ich mir dort zugezogen habe. Und das waren auch so mit die ersten Verletzungen, die ich erlebt habe, so in meiner Karriere. Also ich bin ja gestartet in dieser Saison mit einem Mittelfußbruch, habe dann noch Fürth gepfiffen mit einem Bruch und noch das DFB-Pokalspiel, weil ich das nicht wusste, aber es wehgetan hat. Und dann war ich kurz raus und dann war ich wieder aktiv und dann machte irgendwann die Wade dazu. Und das ist natürlich, also ich sag's ganz ehrlich, es ist beschissen. So, weil es ist beschissen, dass es erstens passiert. Zweitens ist es beschissen, weil es auf dem Feld passiert und wir irgendwie so außenwirksam dann so einen Schiedsrichtertausch machen müssen. Das, ich hab, glaube ich, in der Halbzeit auf mein Handy geguckt, da war sofort in der Morgenpost, glaube ich, schon ein Artikel drin. Kurios, Schiedsrichtertausch und also Wahnsinn, einen Haufen Nachrichten auf dem Handy gehabt und das will ich natürlich nie, dass sowas so extrem auffällt, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, wir versuchen alles, um fit zu sein und wir sind genauso Leistungssportler wie die Spieler und ich glaube, bei den Spielern, da fragt sich immer selten jemand, okay, na gut, der hat jetzt, ist jetzt 2 Wochen raus mit Muskelfaserriss, aber wenn es so um Schiedsrichter passiert, dann wird immer gleich gefragt, naja, ist er denn nicht fit oder was woran liegt's denn? Und ich glaube, Verletzungen können immer und überall passieren und ja, dort ist es blöderweise mir passiert, aber es ist alles wieder gut. Alles verheilt.
Du hast ja dann als 4. Offizieller dort an der Seitenlinie weitergemacht, aber den Nürnbergern ist dann die 15-minütige Unterbrechung nie so gut bekommen. Die sind dann am Ende mit 0-5 untergegangen.
Ja, das stimmt.
Machst du dir dann um sowas im Nachhinein noch Gedanken? Tut dir das dann leid? Oder da hast du ja schon vielleicht eine Aktie dran, eine minimale?
Ja, damit tut es schon leid, dann für so eine riesen Unterbrechung zu sorgen. Oder dass das dazu geführt hat, das tut mir extrem leid. Aber im Endeffekt konnte ich da für den Spielausgang relativ wenig.
Wenn du dich als Fan eines Vereins bezeichnen müsstest, welcher Verein wäre das eigentlich?
Das kann ich sofort verneinen. Ich habe keinen Verein, für den ich Fan bin.
Sagst du das jetzt aus taktischen, strategischen Gründen?
Nee, oder ist es wirklich so? Nee, tatsächlich, weil wenn ich das Leuten versuche zu erklären, wie ich Fußball gucke, dann denken die sich alle, ist der bescheuert. So, also ich feuere da keine Mannschaft an, sondern ich beobachte ganz, ganz häufig den Schiedsrichter und was der macht. Also, und dann ist es ganz häufig, also mit mir Fußball zu gucken, ist auch ein Kraus, glaube ich, weil ich habe durchaus ein anderes, und das, so geht es ja vielen meiner Kollegen sicherlich auch, ein anderes Auge gehabt dafür und dass man dann doch so eine Einschätzung hat mit, ah ja, der Querpass war abseits und dann läuft die Szene noch weiter und dann gibt's ein Tor und alle jubeln und dann sagt, ja, ist abseits wahrscheinlich. So, und dann werden wir mal sehen, ob das zählt. Und dann geht das so langsam los, und dann läuft der Check und dann sieht man schon bei den Leuten so, hä, sagst du, es ist abseits? Und dann sage ich, ja, wahrscheinlich, sieht so aus. Und dann kommt der Check und dann heißt es abseits und dann sagst du, ja. Und dann sagen die meisten zu mir, super, ist schön, dass wir dich hier haben. Ja.
Du hast gesagt, dein Vater ist auch aus der Zunft und hat dich auch auf diesen Dreh gebracht.
Ja.
Ist er auch dein größter Kritiker? Wertet ihr Spiele, deine Auftritte aus hinterher?
Absolut. Also das war schon immer so und es ist extrem wichtig und das würde ich auch jedem jungen Schiedsrichter, der jetzt Schiedsrichter wird, mit an die Hand geben, jemanden zu haben, der ehrlich ist und der ehrlich auswertet. Und es ist so, dass sich viele Leute freuen, wenn sie mich vielleicht mal sehen und auch gesehen haben am Wochenende und mir dann auf die Schulter klopfen und sagen, ey, war doch super. Und ich mir aber so dachte, so super war es nicht. Und mein Vater war schon immer jemand, der ganz, ganz ehrlich zu mir war, der in Spielen, wo ich auch gute Noten gekriegt habe, dann doch gesagt hat, du, war gut heute, aber lass uns nochmal ein paar Dinge analysieren, die waren doch anders als sonst. Oder vielleicht, wenn ich doch mal irgendwo schlecht war, dann gesagt hat, du, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich bin im stetigen Austausch. Und genauso wie jetzt, jetzt am kommenden Wochenende, wir haben ja telefoniert, hat er schon gesagt, ja, ich guck dein Spiel dann. Manchmal versucht er auch mit im Stadion zu sein. Und ich will da meine Mutter auch nicht rausnehmen, weil die, sonst haut die mir auf den Deckel, wenn ich jetzt hier wieder nach Hause komme und die den Podcast hört. Die hat mich früher natürlich auch viel gefahren, tatsächlich zu den Spielen, weil ich ja ganz lange keinen Führerschein hatte und trotzdem ja schon in Bereichen unterwegs war, wo ich jetzt mit dem Fahrrad nicht mehr unterwegs sein konnte. Also da stehen alle dahinter.
Also du willst dich stetig verbessern, das merken wir ganz akribisch. Ja. Wo sollst du denn noch hingehen? Was, hast du einen Traum?
Ich hatte ganz lange einen Traum, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Und ich kann von dem Glück reden, dass es aus dem Traum ein Ziel geworden ist. Und das ist tatsächlich mein nächstes Ziel, ja, Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Und da heißt es aber immer, stetig Leistung bringen, an sich arbeiten, viel dafür tun. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es dann irgendwann passt.
Wie viele Lehrgänge im Jahr musst du besuchen, um eben immer ganz auf dem obersten Niveau zu sein?
Ich habe jetzt keine, also ich habe Pflichtlehrgänge natürlich, aber jetzt nicht so wie in den Kreisen, dass man dann von 5 Lehrveranstaltungen 3 wahrnehmen muss oder so, sondern wir müssen ja überall da sein. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Also wir haben ja im Winter- und ein Sommertrainingslager, das geht über fast eine Woche und dann gibt es mehrere Workshops, wo wir uns in Frankfurt treffen, manchmal mit Übernachtung, manchmal ohne.
Und, aber da kommt schon ein bisschen was zusammen, merke ich.
Absolut, absolut. und das, da bin ich wieder beim Arbeitgeber, ne? Also da auch jemanden zu haben, die da dahinter stehen und das unterstützen und sagen, okay, mach das ruhig, ist total wichtig. Und ja, es sind schon einige.
Und hast du Familie? Ich meine, fünfmal die Woche trainieren, die Spieltage, die Workshops, die Trainingslager. Hast du eine Familie, die sagt, mach mal, dauert dann nicht mehr lange, ne? Ende 40 ist Schluss. Oder oder müsst du jedes Mal dich entschuldigen, dass du wieder losdüst?
Ich habe glücklicherweise eine Freundin, die das alles akzeptiert, die das total mit unterstützt, ist Fitnesstrainerin. Das heißt, ich kann da auch profitieren davon mit den Einheiten und wird super unterstützt und es ist auch schön, nach Hause zu kommen, kurz gefragt zu werden, wie war es denn und dass sich das anhört und dann ist das aber auch vergessen. Dann kann ich zu Hause sein und dann ist Fußball wirklich vergessen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich telefoniere nach einem Spiel mit ganz vielen Leuten, um die zu updaten. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich einfach froh, dass ich jetzt zu Hause bin und da habe ich mit ihr einen absoluten Ruhepol und freue mich da immer wieder nach Hause zu kommen und kann da einfach entspannen. Und es geht auch manchmal nicht um Fußball. Also manchmal gucke ich auch keinen Fußball. Ich habe zwar alle Streaming-Anbieter, aber es geht manchmal auch nicht um Fußball.
Nun bist du ja Dresdner. Du hast schon gesagt, Fan bist du nicht oder kannst du nicht sein, du bist neutraler Beobachter. Aber was sagst du als neutraler Beobachter zu Dynamo in dieser Saison, zu diesem unerklärlichen Absturz?
Ach, ja, super, super gestartet und jetzt irgendwie ins Struggle gekommen, ne, würde ich sagen. Also ich hatte ja die Regelschulung bei Dynamo und habe auch einige Testspiele ab und zu. Und kann da die Mannschaft so ein bisschen einschätzen, aber ich glaube, dass einfach ein extremer Druck da entstanden ist. Also jeder möchte natürlich, dass Dynamo Dresden aufsteigt in die zweite Liga und das ist ja hier für ganz, ganz viele ein Riesentraum und das soll wieder, also Dresden soll wieder zweite Liga spielen mit dem Stadion, mit der Kulisse. Aber ich glaube, dass, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, zu den Trainern, ne, dass die Spieler halt extrem Druck verspürt haben, glaube ich. Und da geht jeder unterschiedlich mit um. Ne? Und ich glaube, Markus Anfang mit seinem Trainerteam hat da alles versucht, um das in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber da gehören halt nicht bloß die Trainer dazu, ne, sondern auch die Spieler. Und wir werden mal sehen, wo das jetzt am Ende hingeht. Aber es wird, glaube ich, jetzt ein heftiges Stück Arbeit. Ja.
Du hast die vielen Dynamo-Fans gerade angesprochen. Es kommt ja im K-Block bei Dynamo und auch in den Gästeblöcken, wenn Dynamo auswärts ist, immer mal eine Trillerpfeife zum Einsatz, um diesen berühmten Sprechchor, hier regiert die SGD, einzuleiten. Ja. Da gibt es dann in vielen Stadien, in Dresden nicht, aber in vielen Stadien gibt es dann Durchsagen an die Fans, dass das Rumpfeifen doch bitte da zu unterbleiben hat. Ist das denn aus deiner Sicht wirklich was einen Schiedsrichter ablenken kann oder stören kann? Oder wäre das sogar was vielleicht eine Spielunterbrechung rechtfertigen würde?
Also ich sag mal so, irgendein findiger Fan hat rausgefunden, dass die Fox 40 Pfeife laut genug ist, um so einen Riesenblock irgendwie voranzutreiben. Und die Fox 40 Pfeife wird aber auch ganz oft bei uns benutzt. So, und das kommt da, ich habe es selber schon erlebt, kommt da öfter mal zu Unstimmigkeiten auf dem Feld. Also weil es wirklich, je nachdem auch, wie gerade die Stimmung ist, wie die Luft ist, also dann kommt das mal mehr auf dem Feld an und mal weniger. Aber es stört manchmal schon, ja. Und entweder man könnte eine Lösung finden und man sucht eine andere Pfeife, vielleicht eine Trillerpfeife, die anders klingt und die genauso gut ankommt bei den Fans. Oder man muss halt gucken, dass man das irgendwie unterlässt. Aber im Endeffekt geht es da um, was sind das, 5 Minuten, die das vielleicht machen. Und dann kann man das, glaube ich, auf dem Feld ganz gut kommunizieren, dass man das dann doch nicht mit einer Spielunterbrechung dann abwirkt.
Da gibt es offensichtlich ein ganz besonderes Sortiment an Pfeifen. Wie viele Wahlmöglichkeiten gibt es denn da für einen Schiri? Dieses Modell schon so höre, das hört sich so so konkret an. Wie viele verschiedene Pfeifen hast du in deinem Sortiment?
Ich habe tatsächlich nur eine. Ich glaube zur WM 2014 eingeführt. Ist so eine Hochtonpfeife. Aber die Fox 40 Classic ist so eine Pfeife, die man in jedem Schiedsrichter-Starter-Set mit drin hat und die ganz weit verbreitet ist in ganz vielen Farben. Die habe ich auch ganz lange benutzt, aber jetzt bin ich da eher, ich habe nur eine Pfeife. Also ich habe zwei, eine ist zu Hause, eine habe ich mit. wenn die kaputt geht, muss ich die von meinem vierten Offiziellen nehmen und dann hat er wahrscheinlich auch eine Fox 40.
Ist es eigentlich eine Beleidigung, wenn einer zu dir sagt, hey du Pfeife?
Das kann ich eher drüber lächeln. Das gehört eher zu den geringeren Beleidigungen.
Ja, eben, es gibt da noch viel, viel krassere Sachen. Wie kommst du mit diesem Gepöbel dann von den Rängen klar? Also manchmal muss man ja sogar als Schiedsrichter mit einem Regenschirm dann in die Katakomben zurück begleitet werden. Ist dir das sowas auch schon mal passiert eigentlich?
Ja, öfter schon, dass man zumindest so begleitet wird, ja. Ich kriege das eigentlich nicht so mit in einem größeren Stadion. Viel schlimmer finde ich es eher auf unseren Kreisplätzen. Ich muss ja wirklich sagen, dass wir glücklicherweise von so körperlichen Attacken echt verschont sind. Gerade bei uns im Osten ist das eher weniger an der Tagesordnung. Das soll hoffentlich auch so bleiben.
Wie erklärst du dir das?
Weiß ich nicht. Also vielleicht ist die Hemmschwelle da doch noch zu groß. Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich es schlimmer, wenn dir vom Platz gehen jemand ins Gesicht schaut und dir die Sachen nennt, die er unbedingt sagen möchte, als wenn das jetzt von den Rängen kommt und es eher so einen großen Pfeifton oder in großer Lautstärke endet. Da glaube ich, braucht man eher ein dickeres Fell jetzt weiter unten als weiter oben, ja.
Was geht denn da in dir vor, dir zum Beispiel, wenn du jetzt bei einem D-Jugendspiel am Spielfeldrand Eltern von den Spielern der beiden Mannschaften siehst, die sich gegenseitig die ganze Zeit beleidigen? Was denkst du dir da an der Stelle? Man muss ja irgendwas auch irgendjemand dagegen tun können.
Ja, absolut. Also ja, viele Vereine schließen ja schon die Eltern von den Spielplätzen aus. Das habe ich schon erlebt, dass also so ein bisschen wie Eltern müssen draußen bleiben, so diese Aktion. Habe ich wirklich schon erlebt. Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt gut ist, aber da kann man zumindest sagen, okay, hier wird sich auf Fußball konzentriert. Und natürlich, also ich versuche ja immer den Menschen zu verstehen und ich verstehe das, dass man emotionsgeladen ist und dass man vielleicht seinen Sohn oder seine Tochter voranbringen möchte, aber es muss immer im Rahmen bleiben und ich verstehe es sowieso nicht, wenn es beleidigend wird. Also ich verstehe das nicht. Ich denke schon, dass jeder Mensch einschätzen kann, was er zu dem anderen sagt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade wenn das irgendwo im Stadion passiert oder so, wenn man die Leute jetzt vor sich haben würde, das ist jetzt nicht unbedingt, also dass man sich da so anpöbeln würde, sondern dass man dann doch ganz normal miteinander sprechen kann. Und aber wahrscheinlich sind Beleidigungen eher so eine Sache, die man relativ schnell raushaut und nicht unbedingt bedacht. Finde ich schade. Aber wahrscheinlich kommt man da nicht so ganz dran vorbei, das abzustellen.
Aber so ein blinder Hass jetzt wirklich, wie jetzt zum Beispiel Stefan Kutschke, der dort einen Drohbrief sogar bekommen hat, der ist dir jetzt in der Form da noch nie entgegengeschlagen,
nee, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Also da muss ich echt sagen, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hoffe, dass da auch alles dann in die Wege geleitet wird, um das zu klären, aber das ist dann schon wirklich das Extreme, ja.
Wir hatten vorhin das Thema Verletzungen beim Spiel Nürnberg gegen Düsseldorf. Das war nicht dein erstes besonderes Erlebnis in einem Düsseldorfer Auswärtsspiel. Du hattest im Oktober 2021 als Linienrichter mal irgendeinen Gegenstand an den Kopf bekommen. Und weil der Werfer, das war ein Fortuna-Fan, wohl ermittelt werden konnte, gab es dann nur 5.000 € Strafe gegen die Düsseldorfer. Und der hat dann ein Stadionverbot bekommen und auch als Quittung wohl einen Vereinsausschluss sogar in Düsseldorf.
Okay.
Hat der sich eigentlich bei dir nochmal gemeldet und sich entschuldigt für die Aktion?
Nee.
Was war das eigentlich, ein Kugelschreiber oder ein Feuerzeug?
Es war ein Feuerzeug, aber ich glaube, er wollte mich auch nicht treffen.
Also ja. Du standst bloß blöderweise im Weg.
Ich stand dort an dieser Onfield Review Area, weil Christian Dinger da gerade zum Review gerufen wurde. Und ich wollte es eigentlich nur bewachen. Also hätte ich dort nicht gestanden, hätte es mich auch nicht getroffen. Ich glaube, das war eher so ein Zufallsding. Aber ja, das ist natürlich so eine Sache, die geht nicht. Also egal, ob sie mich treffen sollte oder irgendeinen Spieler oder keinen. Also es ist mir manchmal vollkommen fremd, wie man da auf die Idee kommt, da irgendwas aufs Spielfeld zu werfen. Ich kann das durchaus mal verstehen, dass man aus der Freude, weil das 3-2 geschossen wurde, ein Bierbecher nach oben fliegt, aber nie, um jemanden zu bewerfen. Und wir haben ja aus der Historie auch schon gesehen und sicherlich auch einige haben da auch gelernt draus, dass das nicht unbedingt so gut ankommt und durchaus auch verletzend sein kann. Ja.
Nutzt du eigentlich soziale Netzwerke oder geht sowas als Zweitligaschiri gar nicht mehr?
Ich nutze soziale Netzwerke, ja.
Aber du lässt gewisse Leute nie drauf gucken, so gerne. Oder hast sie dann gesperrt?
Generell habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob mein Profil, kann ich tatsächlich aktuell gerade gar nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall die Nachrichtenfunktion eingeschränkt. weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass nach so einem Spieltag, egal in welche Richtung es ging, der kurze Draht gesucht wird. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich darf ja auch ein Privatleben haben. und darf das dann auch teilen, vielleicht irgendwelche Urlaubsfotos oder sonst was. Und von daher, ja, ist es so, habe ich das zumindest.
Wenn wir das zusammenfassen, du hast, glaube ich, ein sehr schönes, ist es noch Hobby oder Beruf, eine sehr schöne Nebenbeschäftigung als Schiedsrichter, kleiner Scherz. Aber es ist schon so, dass du ja auch ganz unten angefangen hast. Du kennst wahrscheinlich Hartplätze und Holperpisten. Absolut. und Bierflaschen tragende Fans, die extrem Ahnung haben und dann dem Schiri auch alles zuflüstern, was sie gerade so denken beim Trinken. Warum würdest du trotzdem dafür plädieren, dass junge Menschen Schiedsrichter werden?
Weil es einfach so breit gefächert ist, dieses Ausüben dieser Tätigkeit und wie ich es vorhin schon gesagt habe, extrem viel Entwicklungspotenzial in der eigenen Persönlichkeit bietet. Also ich könnte da jetzt Unmengen an Persönlichkeitseigenschaften aufzählen, die sich bei mir da ausgeprägt haben in der Zeit, wo ich reingewachsen bin mit, ich bin kommunikativer geworden, ich muss mit Problemen umgehen und muss die irgendwie lösen können. Ich muss mit immer wieder wechselnden Persönlichkeiten agieren und fungieren und da irgendwie das richtige Maß finden. Muss mich sportlich betätigen. Also wie gesagt, ich kann da alles aufzählen. Das ist auch alles positiv, weil ich wirklich sage, dass mich das auch im Leben geprägt hat. Und zudem muss man natürlich auch sagen, also gerade jüngere Schiedsrichter haben ja sicherlich dann noch so einen Lieblingsverein, ne? Also man kann da kostenlos ins Stadion, also wenn man so einen Schiedsrichterschein hat, das sage ich auch immer gerne dazu, da darf man kostenlos in DFB-Spiele. Und es ist egal, ob das hier bei Dresden-Neustadt ist oder ob das jetzt bei Dynamo Dresden ist oder bei Bayern München. Tatsächlich manchmal mit Voranmeldung, aber man kann zumindest rein, die Möglichkeit gibt's. Dass es ein Taschengeld gibt. Ja, und das war damals als junger Mensch, wenn man da sagen konnte, ey, ich habe meine 50 Euro am Wochenende selber verdient. Oder wenn es dann vielleicht sogar noch eine Liga höher ging, dann gab es dann noch mehr, ne, für zwei Spiele. Also dann ist das schon lukrativ. Und ich glaube, unabhängig davon, von dem Geld und von dem kostenlosen Eintritt, gibt es einfach extrem viel fürs Leben.
Meine Söhne, zwei, sind auch Schiedsrichter. Einer pfeift auch noch aktiv. Und ich bin auch mal ganz froh, wenn es die Haushaltskasse entlastet und er sagt, ich habe mein Taschengeld selber verdient.
Ja, heißt das noch Taschengeld ab der zweiten Liga? Oder ist es schon ein Tick mehr?
Das ist ein Tick mehr, ja.
Davon leben, was ich mich frage, erfolgreiche Schiedsrichter, ne? Also wir reden jetzt von den Champions League Pfeifen und Nationalmannschaftsspieler oder sowas. Davon leben tut aber nicht wirklich einer, oder? In also England gibt es die Profis, okay.
Genau, wir haben nicht den Profischiedsrichter und bei uns ist es auch immer wichtig, dass man einen Hauptberuf hat, um einfach nicht von diesem Geld abhängig zu sein. Also es ist wichtig, da auf seinen eigenen Beinen zu stehen und das macht auch jeder von uns. Und dann muss jeder gucken, wie er es stundentechnisch unter einen Hut kriegt.
Es gibt aber nur wenige Jobs, die das möglich machen. Ne?
Absolut, also, absolut.
Das ist das zweite Problem.
Aber ich glaube, es haben ja die Schiedsrichter, die in den ersten drei Ligen unterwegs sind, haben das ja irgendwie hingekriegt mit ihrem Job, das zu vereinbaren. Und ja, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sein Hauptgeld mit einem Beruf, den man erlernt hat, verdient und das dann eben ein Honorar ist, ja.
Aber es gibt schon in Saison Grundgehalt und dann habt ihr auch noch so ein gewisses Einsatzhonorar. Also genau. Direkt arm ist man dann aber als Zweitligaschiedsrichter und als Bundesligaschiedsrichter dann erst recht dann nicht mehr.
Das auf jeden Fall nicht, aber genau. Wir sollten trotzdem alle unseren Beruf nachgehen, ja.
Noch eine andere Fachfrage. Kannst du dich eigentlich noch an das Oberligaspiel 2015 zwischen Lichtenberg 47 und Anker Wismar erinnern?
Kann ich, ja. Weil da was Besonderes war.
Genau, die Brigade Hartmut Strampe, darauf spiele ich an. Das ist wie eine Art Ultrabewegung damals gewesen, so eine Aktion, ja. Die eben einfach nur den Schiedsrichter unterstützt haben. Damals hast du davon profitiert. Fandst du wahrscheinlich natürlich prima, aber findest du, die Schiedsrichter haben irgendwie auch insgesamt mehr Fans und mehr Verständnis verdient?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss jetzt nicht unbedingt Fan sein von einem Schiedsrichter, aber zumindest das Verständnis zu entwickeln, dass wir Menschen sind, die hier bis zu 200 Entscheidungen im Spiel treffen müssen. Und da einfach das Verständnis zu entwickeln, ey, okay, du kannst auch mal was falsch machen oder okay, du hast das so gesehen, ich habe es anders gesehen, aber ist in Ordnung, ne? Können wir uns darauf einigen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da die Wertschätzung ein bisschen nach oben treiben. Ja. Hm.
Gibt es eigentlich überhaupt noch irgendwelche anderen Probleme im Schiedsrichterwesen, außer diese Nachwuchssorgen, die ihr ja habt? Also in welchem Zustand ist das Schiedsrichterwesen? Was müsste sich noch verbessern aus deiner Sicht?
Naja, also generell so diese körperlichen Angriffe sind natürlich nicht wegzudenken, ne? Und das ist alles auch wirklich beschissen, um es mal auf Deutsch zu sagen, und nicht zu tolerieren. Trotzdem muss man auch dazu sagen, dass das wirklich die Seltenheit ist, ne? Also dass so diese Extreme passieren, das ist wirklich die Seltenheit und man sollte da eher das Positive ins Licht rücken und sagen, ey, was sind eher die Chancen, Schiedsrichter zu sein. Aber klar, ist so dieses schlechte Image eher auch vordergründig und ich glaube auch, was aber auch so aus Schiedsrichterkreisen immer öfter zu hören ist, ist so die fehlende Wertschätzung. Fehlende Wertschätzung nicht bloß von den Spielern oder von den Fans, sondern auch so bei den Vereinen. Also zumindest habe ich es früher durchaus auch erlebt, dass ich da irgendwo hingekommen bin und dann hast du dich irgendwo umgezogen, wo sich auch der Hausmeister oder der Platzwart umzieht und wo noch der Rasenmäher drin steht. Und dann hast du eine Flasche Wasser gekriegt und dann war gut, ne? Und da dachtest du so, okay, das ist schon nicht so das, was ich hier machen möchte, ne? Also ich meine, ich will auch hier gewertschätzt werden. Und ich glaube, das ist eher so das, was noch vor diesen körperlichen Angriffen kommt und diesen verbalen Beleidigungen, dass da eher die fehlende Wertschätzung da eine Rolle spielt. Aber der DFB hat da auch viel getan dafür, dass da jetzt das wieder ins rechte Licht zu rücken und um das transparenter zu machen. Und von daher denke ich, geht's wieder nach oben.
Bei der SG Großnaundorf wirst du auf jeden Fall sehr wertgeschätzt, das wissen wir. Wann geht's mal wieder dort in deine Heimatgemeinde, um die SG Großnaundorf zu unterstützen?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe mir vorhin überlegt auf dem Weg hierher, wann ich das letzte Mal da war. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber die spielen halt auch Fußball, ne? Und das meistens am Wochenende. Und geht das immer nicht so ganz einher mit meinem Plan. Aber ich versuche es irgendwann mal wieder zu tun. Mein Vater geht da ja auch öfter mal hin. Und vielleicht können wir das dann wieder zusammentun.
Ja. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Wir haben jetzt lange miteinander gesprochen. Es war sehr informativ.
Dankeschön.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du hier warst und uns so viele Einblicke gegeben hast.
Ja, vielen Dank.
Als ehemaliger Spieler kann ich nur sagen, oh, es gibt noch nette Schiris.
Da freue ich mich aber.
Wir wünschen dir natürlich, dass dein Traum in Erfüllung geht und du dann auch vielleicht irgendwann mal in der ersten Liga Spiele pfeifen darfst. Also toi, toi, toi.
Ganz,
und
ganz
vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Sehr großen Dank. Mach's gut.
Pressing, der DNN-Fußball-Talk.